Es ist mir eine große Freude, Sie an diesem schönen Nachmittag zur Vorlesung über Gegenwartspoetik und Ästhetik zu begrüßen. Die Katrin Röckler, die diesjährige Stadtschreiberin, ich habe beschlossen, ich nenne sie jetzt Stadtschreiberin, des Institute for German Cultural Studies in wenigen Momenten halten wird. Und zwar als Vorlesung über Gegenwartspoetik im Zeichen des Zukünftigen. Es ist mir eine ebenso große Freude, Katrin Röckler nochmals zu begrüßen, berlinisch-deutsch-österreichische Autorin und zurzeit Vizepräsidentin der Akademie der Künste, die für diesen Aufenthalt an Cornell Zeit gefunden hat. Die meisten von Ihnen hatten in den letzten 1,5 Wochen die eine oder andere Gelegenheit, eine der Veranstaltungen mit Katrin Röckler zu besuchen und mit ihr zumindest ein paar Worte zu wechseln oder gar ins Gespräch zu kommen. Ich werde deshalb meine Einführung kurz halten. Leslie Adelson hat bereits letzte Woche zur Einführung Katrin Röcklers auf die schiere Größe, Vielfalt und Reichweite des Röcklerschen Övres hingewiesen und die vielen Preise genannt, mit denen Röcklers Arbeit gewürdigt worden ist. Und hier, ich habe jetzt meine Röckler-Sammlung hier mal aufgestapelt. Ich werde nicht weiter ins Detail gehen, aber hier ist der gewichtige Stapel dieses Övres. Und das ist noch nicht mal inklusive Theaterstücken und Röckler ist Dramatikerin, Hörspiel-, Prosa- und Romanautorin, Essayistin. Letzteres, ihre Präsenz als Intellektuelle in politischen und ästhetischen Debatten, ihre Kunst des Essays im Sinne Adornos, sei neben dem im engeren Sinne literarischen Werk betont. Darüber hinaus hat Röckler schon 1999 mit der Form des Hypertextes im Internet gearbeitet und kürzlich als Stadtschreiberin der Stadt Mainz für das zweite deutsche Fernsehen einen Dokumentarfilm geschrieben und für diesen auch Regie geführt. Man möchte meinen, Katrin Röckler ist in jedem Medium heimisch, und doch ist es gerade das grundsätzliche Unheimischsein des Textes in jedem Medium, das sie anzutreiben scheint. So mutmaßte Röckler 2014 in ihren Vorlesungen im Rahmen der Saarbrücker Poetikdozentur, Zitat, ist Literatur nicht längst eine Dienstleistung, quasi Content-Produzent für feststehende Medienformate, oder soll sie ihre eigenen Formate schaffen? Klar, werden Sie sagen, aber so einfach ist das nicht, das gelingt nur sehr selten. Vielleicht aber muss deswegen bei mir jeder Text auch ein bisschen das Gefühl des Nichtheimischseins im Medium transportieren. Vielleicht müssen die Texte widerständig werden, gegen das völlige Verschwinden im medialen Kontext und metamedial funktionieren, quasi in mehrere Medienbereiche wuchern, Zitat Ende. Dieses Wuchern von Text, der die vorgeformten Begrenzungen von Genres und Medien zu durchstoßen sucht, ist somit alles andere als unförmig, sondern determinierter Widerstand. Politisch sind die Arbeiten Röcklers nicht allein wegen ihrer Inhalte, zum Beispiel neoliberalistisches Subjekt, Gouvernementalität und Kontrollgesellschaft, sondern wegen der unendlichen Geduld und der ganz körperlichen Einsatzbereitschaft für die Erforschung gesellschaftlichen Sprechens. Wie viele Kilometer bist du gereist? Ich weiß es nicht. Durch die Welt und durch Gesellschaftssphären. Jörg Platt schrieb 2010 in der Neuen Zürcher Zeitung, für Sprachfiguren habe, Zitat, wohl niemand in der deutschsprachigen Literatur ein so genaues Sensorium wie Katrin Röckler. Dem Röcklerschen Ohr und Katrin Röcklers Fähigkeit, über Grenzen von Kulturen, Nationen und Klassen hinweg das Gespräch zu suchen, verdanken wir Einsicht in Diskursformationen und Gepflogenheiten, die vielen sonst verschlossen blieben. Diesem Ohr verdanken wir paradoxerweise aber auch das Hören dessen, was fehlt in der Geschwätzigkeit auf allen Kanälen. Das Stottern, das Stolpern, das zu jedem genuinen Gespräch gehört. Stattdessen ein schier unendlich fließender Monolog, getarnt als Dialog, der die Gegenwart absolut setzt, Zusammenhänge ausspart und in den Gegenwartsfiktionen keinen Platz lässt für das Fantasieren über das ganz andere, Zukünftige. Während Einar Schläf in einem Gespräch mit Alexander Kluge meinte, wenn zwei sich kloppen, das ist Drama, liegt für Röckler also die Wahrheit im Gegenteil, Zitat, wenn zwei sich nicht kloppen, das ist Drama. Entweder weil sie nichts voneinander wissen, weil sie sich gar nicht kennen, räumlich getrennt sind oder weil Verantwortung für Entscheidungen delegiert werden, mit dem Systemdruck erklärt bzw. gar naturalisiert. Entschuldigung. Wenn zwei sich nicht kloppen, das ist Drama. Nur wie erzählt man sowas? Zitat Ende. Das unmögliche Erzählen davon, wie zwei sich nicht kloppen, wie Sprechen kein Gespräch ist, solange es nicht produktiv und katastrophal stockt, das scheint mir zumindest ein zentraler Aspekt von Katrin Röcklers Schreiben zu sein. Mein Schreiben, so heißt es einmal bei Röckler selbst, Zitat, ist ja heftigste Kommunikation mit der Öffentlichkeit, Zitat Ende. Für diese Heftigkeit, die überhaupt Öffentlichkeit und das Gespräch über anderes und Zukünftiges herzustellen und zu denken wagt, danke ich als Leserin Katrin Röckler. Wir freuen uns auf die Vorlesung.
Danke für diese schöne Einführung, Elke. Jetzt muss ich mich erstmal installieren. Ich habe nämlich eine längere Reise vor. Ich hoffe, dass, aber mit Bruchstellen, also wenn ich merke, dass der Aufmerksamkeitspegel im Publikum drastisch runtersinkt, dann kann man auch in die Mündlichkeit gehen. Also, ich hoffe, diese Uhr lässt sich nicht gut hinlegen, aber gut. Die Jugend von heute, Gespenster. Der Toten des Krieges, der morgen stattfinden wird, was bleibt, aber stiften die Bomben. Dieses Zitat aus Heiner Müllers Verkommenes Ufer, Mediamaterial, Landschaft mit Argonauten, soll mir heute den entscheidenden Anstoß geben, um über die Kategorie der Zukunft und der Zukünftigkeit nachzudenken. Ich werde das auf verschiedenen Ebenen tun. Von literarischen Texten ausgehend, poetologisch, aber auch von unterschiedlichen politischen und theoretischen Diskursen herkommend. Das mag manchmal verwirrend sein, schon alleine, weil wir uns ja ständig in einem Vexierbild, nämlich der von einer Zukunft obsessiv beschäftigten Gegenwart und einer von der Gegenwart besetzten Zukunft befinden. Heiner Müller nimmt dieses Spiel der zeitlichen Verkehrung und Verschränkung immer wieder in seinen Texten auf. Sein Blick nach vorne ist einer, der sich gleichzeitig zurückwenden muss. Zitat, im rostigen Harnisch läuft die Zukunft mit. Es ist eine polemische Verkehrung, die in einem marxistischen Theorierahmen natürlich anders, provokativer ausfällt, als in einer Situation der möglichen Auflösung des historischen Gefüges durch seine Auslagerung in Maschinen. Interessierte sich Müller für die Zukunft, dann ging es erstmals in die Vergangenheit, um ihre vielleicht verlorene Zukünftigkeit zu erspüren. Also diesen Begriff der Zukünftigkeit, der ist mir ja hier in Cornell erst begegnet, erstaunlicherweise. Leslie Edelson hat mir da auf die Sprünge geholfen, da danke ich dafür. Eine Spur, die ich weiter verfolgen werde. Ging es bei Heiner Müller allerdings letztendlich doch noch um eine Schuld, die man sich in der Vergangenheit aufgeladen hat, im Nationalsozialismus, im Sowjetkommunismus und nicht mehr los wird, richtet sich mein Blick heute mehr und mehr aus auf eine Schuld an der Zukunft. Wir verwetten das Leben unserer Kinder und Kindeskinder, sind sich alle Politiker, die Politiker aller Couleurs einig. Wir blicken gar nicht mehr die Folgen unseres Handelns, fügen Sozialpsychologen und Klimawandelexperten hinzu. Wir schulden unserer Zukunft bereits so viel, dass wir es nicht mehr abstottern können in ökonomischen Worten. Die Blickrichtung dreht sich wahrlich um. War die Literatur des 20. Jahrhunderts stets eine, die zurückgeblickt hat, blickt die des 21. Jahrhunderts gleich ihrer Gesellschaft immer mehr in zahlreichen Szenarien angstvoll nach vorne. Allerdings scheinen die Kausalverhältnisse auf andere Weise verworren, sie verbergen sich regelrecht. Und so ist es beispielsweise gar nicht einfach, sich Gedanken über Handlungsfolgen zu machen, die sich ja noch nicht realisiert haben und deren Realisierung in zahlreichen ideologischen Diskussionen feststeckt. Man tappt da sozusagen im Imaginären, ja, und kurz danach im Fiktiven, und zwar im gesellschaftlich Fiktiven. Es ist nicht leicht, diese verwettete und beinahe zu Ende spekulierte Zukunft überhaupt noch zu sehen, ihre historische Verstrickung kenntlich zu machen. Aber ich denke, die Literatur hat eine kleine Chance, denn sie steckt, was die Reflexion vom historischen Gefüge angeht, voller Möglichkeiten. Ihre zeitliche Eingespanntheit ist zunächst niemals einfach. Das Verhältnis zum Zukünftigen sitzt bei ihr an sehr unterschiedlichen Orten. Sie arbeitet mit dem grammatischen, dem sozial-imaginären und politischen Futur oder gar Futur 2. Sie hat zudem immer die Fähigkeit, mehrere Tempi, Phasen oder Epochen gleichzeitig zu sein, verschiedene Zeitebenen parallel aufzumachen und aufeinander selbst widersprüchlich zu beziehen. Und auch ist es niemals die eine Zukunft, sondern stets ein Zusammenhang unterschiedlicher Zukünfte, der den literarischen Raum herstellt. Darin ist, um nur drei von zahlreichen Techniken zu nennen, die kausale Verkehrung eine, Die Betonung des Gegenwärtigen, das Rolf-Dieter Brinkmannsche Beharren aufs Präsens mit seinem Staccato, das Jetzt, 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 eine weitere. Die Eröffnung eines sich ständig verschiebenden musischen Möglichkeitsraums, wie ich sie gerne unternehme, eine dritte. Der Konjunktiv kann einem dabei helfen, nicht notwendigerweise eher alleine, aber er ist eine gute Fiktionalisierungs- und Medialisierungsform und bringt eine andere Bewegung rein in unser Verhältnis zum Zeitlichen, als die Abwechslung zwischen bloßer Dynamisierung und Festsetzung zu Zwecken der Gewinnmaximierung. Es ist allerdings nicht sehr einfach, diese Techniken wirksam zu machen, angesichts eines gesellschaftlichen Rahmens, der die Kategorie des Zukünftigen aufgebraucht hat und einer Situation, in der das öffentliche Sprechen über das Zukünftige seiner bloßen Instrumentalisierung dient. Als ich die Inszenierung Tomorrow's Parties der britischen Performancegruppe Forced Entertainment rund um den Schriftsteller Tim Etchells von 2011 sah, wurde mir klar, wie stark wir in dieser Instrumentalisierung festsitzen. Das Bühnensetting war denkbar einfach. Ein Mann und eine Frau standen nebeneinander erhöht auf einem Podest zwischen bunten Glühbirnenketten in einem schwarzen Bühnenraum und gaben im Gestus von zwei Politikern in Richtung Publikum konkurrierende Zukunftsentwürfe von sich. Diese perspektivische Umkehrung der politischen Rede ist nur allzu bekannt. Wie die Welt einmal aussehen werde, was zur Folge habe, dass man heute dieses oder jenes tun müsse. Hier wirkte es zunächst wie ein spielerischer Wettstreit. Zudem gab es auch noch die Spielregel, in der Rede strikt in der Zukunft zu bleiben und eben kein Kausalverhältnis zur Gegenwart herzustellen. Die Handlungsanweisung wurde gekappt und so wurde erstaunlicherweise in diesem starr gerichteten Blick auf die Zukunft umso mehr ein Gegenwartsbild möglich. Die beiden Protagonisten verliefen sich in der Folge in ihren Szenarien in immer bizarreren Wendungen ihrer meist technischen Innovationsfantasien im Stile eines etwas luftigeren Ray Kurzweils, falls das überhaupt noch möglich ist, verhakten sich in einer traurigen wie komischen Konkurrenz, weil man in so einer Situation nicht anders kann, als doch irgendwie zu kommunizieren. Es entstanden poetische Bilder einer eigentlichen Zukunftslosigkeit. Es gibt keine Zukunft mehr für uns, sie ist aufgebraucht und kein Held wird sie mehr befreien können. Wir wissen natürlich, dass unsere Zukunft längst beinahe restlos und dieses beinahe ist nicht unwichtig, hineingesaugt worden ist in die Gegenwart durch zahlreiche Risikokalkulationen, Futures und Derivate, durch das von Rechenmaschinen immer schon Ausgemachte. Nur mit Geld darf gewettet werden in dem großen Gesellschaftsspiel. Strukturell sitzen wir also quasi stets im dritten Jahrtausend, das aber eigentlich längst abgeschafft ist, beschlossene Sache, ein paradoxer Zustand. Was bleibt einer Literatur übrig, die mit so einer Ausgangslage konfrontiert ist? Welchen Rahmen kann sie noch setzen? Welche Dramaturgie erstellen? Ist es der Rahmen des steten Futur 2, welches nicht nur Harald Welzer zum Stiftungstitel gemacht hat, sondern immer noch eine grammatische Zeitform ist? Eine grammatische und eine gedankliche Struktur, die literarisch stets mit dem Genre beantwortet wurde. Dystopie oder Science Fiction? Für die das Futur 2 den geeigneten Rahmen darstellt. Ausgangslage und Problematik gleichermaßen, welche von einem Helden in ein Futur 1 wieder hineinzuschießen ist, mit Handfeuerwaffen und ohne. Futur 2 ist in diesem Sinn der abgeschlossene Zukunftshorizont einer allzu oft konventionellen Erzählung. Warum muss sie nur so konventionell sein, habe ich mich gefragt. Brauchen wir diese holzschnittartigen Kennzeichnungen des Genres so sehr, weil wir erschrecken würden? Erschrecken, wie bei der Lektüre von Cormac McCarthy's The Road? Ein sich bewegendes Futur 2 wäre ja auch ausgeschlossen. Es bedeutet außerdem stets, dass irgendeine autoriale Position eingenommen werden muss. Es konstruiert ja auch einen Metablick, etwas wird gewesen sein, impliziert, dass es von der imaginär angenommenen Position des Sprechenden jenseits der Zeitachsen betrachtbar ist. Diese sozusagen erhöhte Sitzposition geht nicht selten einen Pakt mit der dazugehörigen Form des Erzählens ein. Man weiß eigentlich immer schon, was kommt und die paranoische Motivlage der dystopischen Literatur tut das ihrige dazu. Kein Wunder, dass man sich vom Genre abwenden möchte, wenn man eben nicht gerade The Road von McCarthy von 2006 liest. Demnach wird an auf der Suche nach der Zukunft weniger der paradigmatische Projektionsraum eines Romans wie The Circle beschäftigen, jener 2013 erschienenen Big Data-Dystopie von Dave Eggers, sondern mehr die delirante Broken World des schon erwähnten Tim Etchells von 2008. Mit diesem Roman verbunden ist ein grundsätzlich modernes Motiv, dem ich in meiner Beschäftigung mit der Literatur des Zukünftigen immer wieder begegnet bin, nämlich dem Spiel. Man könnte jetzt sagen, ausgerechnet das Spiel, wo es doch gerade noch um Bomben und Schuld, um Klimawandel und Finanzkrise ging, es erscheint nun doch zu fröhlich, zu kinderleicht, angesichts dieser krisengebeutelten Zukunft, die uns in den Klauen hält. Aber Sie als Literaturwissenschaftler wissen freilich zumindest seit Schiller um den Ernst des Spiels. Nur, wie sieht es mit seinem Realismus aus? Tim Etchells Roman Broken World, der Titel spielt schon auf jenes Computerspiel an, das vermeintlich auch sein Gegenstand ist, wird einem erst einmal als eine Wiederbegegnung erscheinen. Eine Wiederbegegnung mit dem Netz, den Online-Communities, dem digitalen Kosmos, wie man eben einer Situation wiederbegegnen kann, die einem zur zweiten Natur geworden ist und die man doch noch nicht so ganz verstanden hat. Hier steht insofern weniger die eine Spielregel im Zentrum wie noch in Tomorrow's Parties, als vielmehr die Fiktion eines ganzen Spiels, für das die Erzählerfigur, männlich, weiß und jung, einen Online-Hilfspfad, genannt Walkthrough, schreibt. Aber gleichzeitig erscheint der Roman als Überlebensübung für eben jenen jungen Mann, dem man die Bezeichnung White Trash nicht zumuten möchte, ein Heldenepos durch Parallelwelten, eine komische Irrfahrt durch den Kosmos der Hilfspfade und den dazugehörigen Online-Communities. Die beinahe scheiternde Liebesbeziehung zwischen ihm und seiner Freundin Tori wird ständig durchkreuzt von dem roten Faden des Buches, das handelsübliche Fantasy-Abenteuer mit Monstern, Zombies, Zauberern und feindlichen Heeren, den Levels und Raumwechseln von der 3. bis zur 42. Stadt, für die eine Orientierungshilfe ein hilfloses Unterfangen darstellt. Während der Erzähler sich in seinen Imperativen und Ratschlägen verirrt, gespickt mit Kommentaren und Analogien aus seiner eigenen Lebenswirklichkeit, bestehend aus einer prekären WG mit Freundin und Mitbewohner, der nicht minder prekären Arbeit als Pizzaschnellbäcker und dem unliebsamen Familienanhang in der Vorstadt, droht seine reale Welt auseinanderzubrechen. Gleichzeitig scheint er diese durch die Verfertigung des Walkthroughs aufrechtzuerhalten. Das Computerspiel erhält eine konstitutive Kraft. Es enthält einen Überschuss an Welt. Als von Menschen programmiertes Spiel muss es sich ja um ein prinzipiell überschaubares Universum handeln. Und doch erscheinen die Möglichkeiten des Spiels unglaublich weit gesteckt, der Verlauf komplex und undurchschaubar. Sicher ist so ein Computer-Adventure-Spiel prinzipiell darauf angelegt, nicht zur Gänze durchgespielt werden zu können, sondern immer nur partiell. Es ist ja niemals wirklich fertig. Aber die Fiktionalisierung des Spiels durch den Hilfspfad macht aus ihm eine undurchdringliche Größe. Es entsteht der Eindruck einer schicksalshaften, überbordenden, beinahe mit religiösen Dimensionen versehenen Entität weit über die Grenzen jeglicher Programmierbarkeit. Und mehr noch, der Hilfspfad beschreibt eine sich ständig verschiebende Zukunft, eine flexible, also so nach dem Motto, wenn du auf dieses Level kommst oder in jenen Raum, dann verhalte dich so oder so, damit dieses oder jenes passieren kann. Ihm wohnt etwas stets Vorläufiges inne, der Pfad betont den Aktualisierungsgrad der Gegenwart, was einerseits durch die Simulation von Flüchtigkeit, durch typische Tippfehler und Abkürzungen, durch den Stil einer erzählerischen Mission stets aktuell dran zu bleiben und von der anderen Seite mit dem Gebot, nicht zu spoilern, also nicht vorzugreifen und Dinge zu verraten, noch unterstrichen wird. Man steckt sozusagen in einer zweiten Gegenwart des Spielverlaufs fest. Das Lesevergnügen ergibt sich aus dem Kontrast zwischen der stetig extremer werdenden fiktiven Auffächerung des Spiels und der eher sich verödenden, verkleinernden und immer gleichzeitig konfliktreicher werdenden Welt des Erzählers. Dazu kommen auch unterschiedliche Adressierungen. Nicht nur die Helden des Spiels, die realen Freunde, auch die Gamer-Community werden angesprochen. Online und offline sind hier wie sonst auch nicht voneinander zu trennen. Und so ist die Broken World auch nicht die perfekte Spieloberfläche, sie ist fehlerhaft, irrational, undurchdringlich, keine einfache Angelegenheit. Das Spiel wird durch seine ständige Online-Diskussion geöffnet, es kann kommunikativ nicht als abgeschlossene Einheit existieren. Gerüchte der Community durchweben es und definieren es im Verlauf neu. Dabei handelt es sich um drei Kommunikationsräume, die sich ineinander verfranzen, bis etwas für Romane sehr Seltenes passiert. Die Leserschaft wird fiktionalisiert und aktiviert. Es ist auch ein Roman über Leser. Das Internet wird zur Bühne, es theatralisiert sich. Wenn es am Anfang heißt, Broken World sei eine Welt für sich, so wird das in seiner ganzen Struktur ständig durchkreuzt. Es kann niemals eine Welt für sich sein, es ist längst eine Welt für viele geöffnet. Und so ist es nur folgerichtig, dass hier kein spezifisches Verhältnis zu einer Zukunft hergestellt wird, sondern vielmehr die Konkurrenz der unterschiedlichen Zukünfte sichtbar wird. Zum Beispiel der, die im Walkthrough in immer krasseren Szenarien auseinanderstiebt und der, die sich im Realpfad mehr und mehr verschließt. Sie werden vernetzt und als voneinander abhängig gekennzeichnet. Prinzipiell ist klar, dass die Spielregel stets auf das Kommende verweist, sie ist protensiv. Ein vielleicht auf den ersten Blick abseitig wirkendes Parallelbeispiel dazu wäre Agota Christophs großes Heft von 1986, ein Roman, der vorgeblich gar nicht auf die Zukunft hinaus will, eher mehr auf eine sich immer stärker abzeichnende Vergangenheit. Doch das Verschmelzen des Sprechakts der Übung mit der Erzählung richtet das Buch streng auf ein Morgen aus. Die Exerzitien der Protagonisten, der Zwillingsbrüder, sind letztlich Vorbereitungen auf das, was da kommen soll. Sie spielen, ich weiß nicht, ob der Roman hier überhaupt noch bekannt ist, es geht da um Zwillingsbrüder, die im Krieg bei ihrer Großmutter aufwachsen, die Großmutter will die gar nicht da haben, aber lässt sie da, und es ist sehr, sehr grausam, also was zu sagen, deren Alltag, und es sind Kinder, und man erlebt halt, wie sie sich da so anpassen, und insofern geht es da also um Kinder, die Übungen machen. Es sind Abhärtungs- und Lernprozesse und das zu Erwartende ist im Grunde eine sich stetig brutalisierende Welt, die aus dem Krieg wächst und neuen Krieg erzeugt. Der oder die Lesende wird mehr und mehr in den engen erzählerischen Zusammenhang zwischen dem großen Heft und der Lebenserzählung, den Erinnerungen der Zwillinge gezogen, von Präsenz zu Präsenz der Übungen getragen und entdeckt, dass er letztlich gar nicht auflösbar ist, dass das ganze Buch die Spielregel darstellt. Unterstützt wird dieser Befund gerade durch die Beteuerung der Protagonisten, sie würden nicht spielen, sie würden nichts als lernen. Dass sie ihre Spielregeln akribisch in einem großen Heft vermerken, ist dabei nicht unwesentlich. Es ist allerdings kein Walkthrough für eine Community, sondern strenges Überlebensprogramm und zwar ein realistisches. Poetologische Bemerkungen, wie etwas aufzuschreiben ist, machen klar, dass das Bemühen um einen Realismus den Zwillingen zentral ist, dass für die schreibenden Brüder Kriterien wie Genauigkeit und Angemessenheit der Beschreibung, Wahrheit des Gesagten eine große Rolle spielen. Diese Kriterien müssen zudem durch die grausamen Übungen erst erarbeitet werden, sie stehen ihnen nicht einfach so zur Verfügung. Realismus ist insofern etwas, das immer erst erreicht werden muss. Etwas, das eine Richtung hat. Genauso wie das Kommende keine beschlossene Sache sein kann und es auch heute in vermeintlich postmarxistischen Zeiten keine Welt geben kann als die, die auf eine Zukunft bezogen ist, kann die Darstellung des Realen immer nur in Realitätsübungen gewonnen werden. Realismus wird gewissermaßen zu einem sehr ernsten Spiel, das bei Agota Christoph seine Begrenzung in der Körperlichkeit findet, beziehungsweise auch in der Endlichkeit des Körpers. Was aber, wenn das Spiel auf einer gesellschaftlichen Ebene ausgetickt ist, wenn es keine Begrenzungen erlebt, keine Umfriedung, sondern es ubiquitär wird, sozusagen total, zeigt David Foster Wallace in seinem Roman Infinite Jest, der mit Spielmotiven nur um sich wirft und der interessanterweise eine zukünftige Welt entwirft, die wir als unsere gegenwärtige, zumindest als gegenwärtig amerikanische vielleicht erkennen müssen. Es beginnt damit, dass einer, man wird hier ein bisschen unsicher, ja, was hier sagt. Es beginnt damit, dass einer der zentralen Orte die ETA ist, eine Tennisakademie in Boston, die das Spiel in eine stete Professionalisierungsbewegung schickt. Verweise auf Spielwelten, wie das in der ETA praktizierte Kriegsspiel Eschaton, Closed-Circuit-Situationen, die übergehen in bizarre Suchtszenarien mit Dartstrip, das Vorhandensein mächtiger Minister für Spielelektronik und schließlich ritualisierte Tierquälereien, die in ihrer Beschreibung der komplexen Anordnung eines Spiels mit klitzekleiner Zukunftsoffenheit gleichen, führen den Spielbegriff auf zahlreiche Fährten bis hin zum aleatorisch wirkenden Konstruktionsprinzip des Romans. Allerdings bindet Foster Wallace den Spielbegriff stets an den Suchtbegriff. Im Grunde beschreibt er seine Welt als Welt der Sucht und so handelt der zweite große Strang des Romans in einem Wohnheim für Süchtige und in den AA-Gruppen, wie sagt man hier, Alcoholics Anonymous Gruppen halt, ja, mit ihrem verzweifelten Kampf um Nüchternheit. Es erscheint einem bald schon plausibel, dass in dieser Gesellschaft alle süchtig werden müssen. Sucht wird produziert, ob es um Unterhaltung geht oder um Leistung. Immer findet sich dieser Impuls des unendlichen Begehrens, des Draufsein-Wollens. Kein Wunder, schließlich leben wir im Kapitalismus, dem dieser Impuls in Form des steten Gewinnmaximierungsgebots innewohnt. Kapitalismus ist Sucht, ist Spiel, ist Krieg, könnte die Gleichung heißen, die da aufgestellt wird. Auch im realen Leben ist ja das Spiel ausgetickt. Der Finanzkapitalismus ist nahezu allumfassend geworden und wird nur von der Ungleichzeitigkeit des politischen Prinzips, Autokratien, Diktaturen unterlaufen. Es ist offensichtlich, dass er auf eine auf Schuld und Verschuldung basierende Gesellschaft produziert und mit einer eigenen Theodizee einhergeht, wie man laut Josef Vogel immer wieder an irrationalen Begründungsversuchen der Fachleute sehen kann. Damit in Verbindung steht eine zeitliche Struktur, die Gegenwart und Zukunft auf eiserne Weise ineinander verzahnt, sodass letztere bereits festgeschrieben ist. Jeglicher Möglichkeitsraum ist in der Gegenwart nivelliert, ja, there is no alternative. Historie, könnte man sagen, löst sich auf. Insofern verfügt der Roman von Foster Wallace, der in bester Manier eine Zukunft behauptet, eine eigene kommerzialisierte Zeitrechnung. Die Jahreszahlen in der Foster-Wolleschen Zukunft erhielten Namen und es sind aber weniger die heroischen, wie man das so nach der Französischen Revolution, also die Monatsnamen da, wenn man die denkt, weniger die heroischen, sondern es sind Marketingnamen, bis neben dem Jahr der Inkontinenzunterhose das Jahr der Dorfprobepackung steht, das sich wiederum neben dem Jahr, das ist mein Favorite, der Milch aus dem Herzen Amerikas aufhält, das irgendwie Verbindung zu dem Jahr des Perdue-Wunderhuhns aufweisen kann, was eine gewisse Verräumlichung der Zeit in meiner Vorstellung zur Folge hatte. Immer wieder war ich verwirrt, wusste keinen roten kalendarischen Faden mehr zu finden. Utopie wird genauso wie Zukünftigkeit verhindert und selbst in den farzartigen revolutionären Gruppen der kanadischen Rollstuhlfahrer ist nicht mehr jener Sturm der Zeit spürbar, den Walter Benjamin noch beschworen hat. Unmöglich geworden ist jener zeitliche Bezug, der in Heiner Müllers Aussage steckt, Theater solle eine Totenbeschwörung sein, damit die Toten auferstehen und hergeben, was an Hoffnung in ihnen begraben wurde. Auch Benjamins Engel der Geschichte fliegt verkehrt rum, aber erst von Heiner Müller erfahren wir, dass er auch direkt in die Gesichter der Menschen blicken könnte und in ihren Augen sozusagen den Glanz der Hoffnung im Moment des Sterbens ablesen. Den Zeitpunkt dieses Blickwechsels kann man irgendwann in den 80ern verorten, als Benjamins Thesen zur Geschichte mir schon wie ein Geschenk aus anderen Zeiten erschienen, die einen noch geläufig sein wollten, heute verstehe ich den Messianismus seiner zeitlichen Grammatik vermutlich gar nicht mehr. Wer sucht noch nach dieser Kraft, die in uns stecken soll und die wir auch den vergangenen Zeiten schulden? Heute, in Zeiten, in denen Deutschland Sieger der Finanzkrise von 2008 sein soll, was Flüchtlinge aus Nordafrika angeblich veranlasst hat, gerade dorthin auszuwandern, so wurde es mir von Mitarbeitern der Caritas erzählt, hat sich, das ist der einzige Spruch, den Sie wissen von Deutschland, das ist Sieger der Finanzkrise, hat sich der Historismus als Geschichte der Sieger in die Zukunft verlängert. Es bräuchte in diesen Tagen vermutlich einen Tigersprung in Sie hinein, um aus Sie herauszureißen, was nicht schon verbucht, verwettet, in die Gegenwart hineinkalkuliert und so verobjektiviert wurde. Einen Tigersprung nicht alleine um der Zukunft willen, sondern um über die Gegenwart noch irgendwie zu verfügen. Wenig ist aus ihr noch herauszuholen für Menschen, die nicht dem Johann Holtrop'schen Prinzip folgen wollen. Das bezieht sich auf den Roman von Reinhard Götz. Dass der 1998 veröffentlichte Weltentwurf von David Foster Wallace heute immer noch als reine Gegenwartsbeschreibung funktioniert, trotz merkwürdig anachronistischer Technikbeschreibung, die noch nicht die ganze Wucht des Internet der Online-Welt begreifen konnte, ist erstaunlich. Vielleicht beginnt es schon mal damit, dass das in ihm steckende Motiv einer schlechten Unendlichkeit mit der Geschlossenheit der Frage, wer wo investiert, zu tun hat. Vielleicht hat es aber auch mit jenem zweiten, etwas versteckteren Motiv des Romans zu tun, der Schuld. Schuld sei heute das Organisationsprinzip aller sozialer Beziehungen, erklärt uns der postoperaistische Philosoph Maurizio Lazzarato in seiner Fabrik des verschuldeten Menschen von 2012, mit einem Rückgriff auf Nietzsches Genealogie der Moral. Es werde Neoliberalismus als eine auf die Zukunft gerichtete Ökonomie ständig eine Erinnerung der Zukunft produziert, um über sie zu verfügen. Das sei nur möglich, indem sie in einem merkwürdig subjektiv mitbestimmten Prozess, es geht ja ständig um Bewertung und das Vertrauen in die Märkte, objektiviert werde. Das habe das Gefühl zur Folge, so Lazzarato, Zitat, in einer Gesellschaft ohne Zeit zu leben, ohne Mögliches, ohne bevorstehenden Bruch. Die Schulden neutralisieren die Zeit als Ort der Kreation neuer Möglichkeiten. Damit einhergeht, so meine ich, die Enteignung der ursprünglichsten Fähigkeit des Menschen, wie man sie frei nach Hannah Arendt formulieren kann, nämlich einen Anfang zu machen. Wir machen keine Anfänge mehr, inzwischen sind wir dabei nicht nur interaktiv, sondern auch interpassiv geworden. Das Schicksal haben wir aus einer merkwürdigen historischen Situation erst einmal erfolgreich in andere Länder auslagern können, bis diese plötzlich bei uns ankommen, über uns hereinbrechen, wie es heißt. Sicher kann man einwenden, die Figur des verschuldeten Menschen gibt es schon lange, auch jenseits der von Lazzarato beschriebenen Ökonomie. Schließlich werden in der christlich-abendländischen Tradition seit Jahrhunderten die unterschiedlichen Spielarten des Schuldverhältnisses durchgespielt, ein Spiel, das irgendwann bei Kafka einen Höhepunkt erreicht. Mit ihm steht man einfach immer vor dem Gesetz. Dieses prinzipielle Schuldverhältnis in Verbindung zur Angstproduktion zu setzen, unternahm Gilles Deleuze in seinem Kafka-Buch. Er äußerte darin, dass Schuld eine Scheinbewegung sei, auf die man festgelegt werde, damit man sich selbst nicht mehr rühre und seine eigenen Interessen wahrnehmen könne. Schuld könne deswegen kein literarisches Thema sein, sondern eine Verkettung, eben eine Dynamik. Ihr entspreche das entpersonalisierte Gesetz, das Kafka als alles abdeckende Instanz gesehen habe, bereits ortlos, sich stets ins Nebenzimmer zurückziehend und nur im Urteilsspruch zutage tretend. Im neoliberalen System ist diese Ortlosigkeit sozusagen auf alles übergegangen. Die fortlaufenden Auswüchse der Schuld haben sich tiefer denn je in unsere privaten und öffentlichen, konkreten und abstrakten Situationen hineingegraben und es gibt nicht einmal mehr das Schloss, das als räumliche Repräsentanz fungieren könnte, nur noch dessen Türriegel, die man für einen Augenblick zu fassen kriegt. David Foster Wallace wusste um diese Türriegel. Es sind oft erratische kleine Blöcke, die sie darstellen und seine Welt der Sucht ist notgedrungen eine hochverschuldete. Eine, die irgendwie weiter wurstelt, obwohl sich kein Streifen am Horizont abzeichnet. Seine Süchtigen helfen sich mit einer entpersonalisierten religiösen Instanz, für die einer seiner Protagonisten, Don Gately, so gar kein Bild mehr finden möchte, was bei ihm natürlich Schuldgefühle erzeugt. Er ist Bankrotteur und stottert sein Leben ab, indem es kein Heil geben kann. Was kann dann noch geschehen? Welche Formen von Handlungen bleiben? Und ist Handlung überhaupt noch eine virulente Kategorie? Ist es das Spiel, das David Foster Wallace hier einbringt, das die Handlung der griechischen Tragödie ersetzen kann? Motivisch, dramaturgisch? Er hantiert zumindest obsessiv mit Regeln, detailreichen Ausführungen, fantastischen wie gleichzeitig schäbigen Umsetzungen. So wirkt das Kriegsspiel Eschaton wie das ewige Second-Hand-Spiel, abgekupfert, das die 400 toten Tennisbälle, so ein Zitat, 400 tote Tennisbälle, aus dem Leistungsbereich zu recyceln versteht, mit absurden militaristischen Strategiezügen, die wie eine barocke Banalisierungsmaschine wirken. Das Zitat, bei Eschaton geht es nie einfach nur um das Prinzip, Zitat Ende, ein Spiel, in dem da die Rolle Gottes nie sonderlich beliebt ist. In dem als aleatorisch zu bezeichneten Erzählprinzip verliert sich die Zukunftsbehauptung in den zahlreichen Realismen und Kontingenzmanei ganz. Hier sieht man eben nicht, wie man später siegt, um ein Zitat über das Tennisspielen zu verballhornen. Foster Wallace löst das Problem der Offenheit durch Unübersichtlichkeit sowie einer sehr fein ausdifferenzierten Sprache mit Vielsprachigkeit. Der monströse Bau des Romans, der durch Lesezeichen eine eigene Lesegymnastik erzwingt, mit seinem ständigen Blättern nach vor und zurück, also bei einem Gewicht von 2 Kilo oder 3, ich hätte gesagt, das sind 3-4 Kilo, aber wahrscheinlich sind es nur 2 Kilo, ist es schon sportlich, da immer dieses Hin und Her. Und mit seiner Dynamik der vielen Spiele, einer sich verzweigenden Spielwelt, in der eben keine Computerspielentität wie bei Tim Etchells ins Zentrum rücken kann. sondern immer die unterschiedlichen ineinander und aneinander geratende, oftmals konkurrierende, die wiederum stets durchzogen ist von Kommerzialisierungs- und Medialisierungsvorgängen einer komplett kapitalistischen Welt. Das Nahrungskettenmotiv taucht nicht umsonst auf und wirkt beinahe wie ein etwas hilfloser Erklärungsversuch. Die schon erwähnte Versprachlichung und Kommerzialisierung der Jahreszahlen zur Steuergewinnung zeigt den sprachlichen Führer des Autors. Neben den schon erwähnten Jahresbezeichnungen gibt es noch das Jahr des Gleitmüllsacks und das Jahr des Tax-Hämorrhoiden-Salbentuchs oder das Jahr der mäuschenstillen Maytag-Spülmaschine, der, jetzt kommt Justju 2007, mimetische Auflösungspatronensicht, Hauptplatine leicht zu installieren, Upgrades für Infernatron, Interlace, TP-Systeme für Heim, Büro oder unterwegs, SIG, das aber meist abgekürzt wiedergegeben wird. Wer will angesichts solcher Begriffe noch an Geschichte denken? Es ist nicht nur die Verräumlichung, die stattfindet, es ist auch eine Überführung des Jahresnamens in eine Suchtstruktur der Zeichen. Gewisse verspielte und vom Marketing obsessiv betriebene Eigenheiten des amerikanischen Sprachgebrauchs, so der Abkürzungswahn oder dieses alles in ein Wort packens, das macht ja auch mal eine ganze Seite lang nur, also ist ein Wort, ja, und das ist völlig irrsinnig, werden als Symptom begriffen, die sozusagen süchtige Sprache der Unterhaltungsindustrie hat überhand genommen und wird nur durch vielleicht ehemals leistungsbezogenes, jetzt sinnlos erscheinendes Nerdtum konterkariert, wie durch die militanten Grammatiker von Massachusetts. Das ist einfach, finde ich wunderbar, diese militanten Grammatiker. Man kann sie sich gleich vorstellen. So. Es erscheint nur folgerichtig, dass seine fiktiv fürs angeblich zukünftige entworfene Orte, die Tennisakademien, Psychiatrie und Selbsthilfegruppe, bereits existieren. Ein Kunstgriff, den auch Gary Steingart mit seinem New York und der deutsch-argentinische Autor Juan Escuse mit seinen Gated Communities in Südamerika sowie Dave Eggers mit seinen kalifornischen Zusatzvarianten zum Silicon Valley unternommen haben. Aber erst seine Ästhetik, also Foster Wallace's Ästhetik, seine Sprache, der narrative Aufbau, der ein Verirren in dieser Zukunft erst möglich macht, lassen ihn aus der Genrebehauptung herauskommen. Wir haben es hier nicht mit einem Plot, einer Fiction zu tun, die uns in andere Welten entführt und nebenbei uns etwas über unsere Gegenwart erzählt. Wir erhalten hier einen traurig wie komischen Weltroman, der uns komplett fordert. Er erscheint in seinen zahlreichen Gängen und Wegen nicht auf eine verkleinerbarere Totalität zu beziehen, es ergibt sich aus ihr eben nicht das eine Bild, das reduziert, einfach paranoisch, zu simpel daherkommt und deswegen immer im Genre mit Augenzwinkern zurückbleibt. Aber wer handelt in dieser als zukünftig markierten Gegenwart noch? Ist es tatsächlich nur noch der Unternehmer nach Holtropschen Strickmuster? Nein, würde Foster Wallace sagen, aber für das Nachdenken über Zukünftigkeit ist diese Figur gleichwohl interessant. Der Bertelsmann-Manager Middelhoff galt als Vorbild für die Unternehmerfigur Johann Holtrop aus dem gleichnamigen Buch von Reinhard Götz von 2012, der den Vorstandsvorsitzenden genauso erzählt, wie man es von ihm erwartet. Als irgendwie solitäre Figur, jemand, der heraussticht und gleichzeitig beispielhaft ist, der die Karriereleiter hinaufgestolpert ist, um am Ende sich in einem Zimmer wiederzufinden, wo er aus dem Weiß der Bürozimmerdecke die Zukunft liest. Ein Zukunftsfreak, wie es einmal heißt, der sich vor der Vergangenheitskrätze ekelt, die darin bestünde, einmal zurückzusehen, wen man alles hinter sich gelassen hat. Und wir Lesenden starren in jener typischen Mischung von Bewunderung und Abscheu diese moralisch konstruierte Figur an und lernen noch einmal mehr, dass nur jemand, der hinter sich zu lassen versteht, egal ob Konkurrent oder Partner, zukunftsfähig ist, auch wenn der eigene Fall naht. Mehr und mehr wird die ganze Welt zum Widersacher. Sie bleibt zurück und wird flugs Holtrops Vergangenheit, immer schon vorbei, immer schon gestrig im Vergleich zum viel aktuelleren Ego, dem alleine jeglicher Aktualitätsgrad gebührt. Aber Gott sei Dank leben wir ja im Vexierbild. Und so hat nicht nur alleine die Gegenwart die Zukunft beinahe vollständig konsumiert, wir erleben heute ebenso das komplementäre Phänomen, dass die Zukunft in die Gegenwart stürzt und diese nahezu vernichtet, ausstreicht, übermalt. Wir müssen uns obsessiv mit ihr beschäftigen. Wir kalkulieren sie, malen sie aus, sie besetzt unsere ganze Vorstellungskraft. Die dazu notwendigen Szenarien, früher auch von Schriftstellern gebaut, werden mehr und mehr vom Risikomanagement entworfen, von Investmentbüros, von den PR-Abteilungen irgendwelcher Lobbyisten, Politikberatungsagenturen. Die kollektive Fantasie kann sich nichts mehr anderes vorstellen, und wenn doch, ist es radikal rückwärtsgewandt, wie man in Deutschland an Pegida oder AfD sehen kann. Was, wenn Zukunft im ökonomischen Denken all unsere Fiktionalisierungsenergien bündelt? Kann da überhaupt noch der musische Möglichkeitsraum helfen, der vor 85 Jahren ungefähr eröffnet wurde als Salongewitter mit Sektionschefs und Paralleljahren und seither durch Autoren und Politikermünde spaziert, sie mit Konjunktivformen füllt, die es eigentlich in sich haben könnten? Denn schließlich wird in dieser grammatischen Form das Hier und Jetzt ausgehebelt. Nein, nicht nur ausgehebelt, sondern einer steten Suchbewegung ausgesetzt. Wo ist das Hier und Jetzt des Sprechers, fragt sich der Konjunktivhörende. Man beginnt es zu suchen und wird mit dem nächsten Konjunktivsatz wieder von ihm abgerückt. Eine Nichtstelle, ein inexistenter und durch hoch aufgeladener Raum. So ein Konjunktiv kam auch in meinem Schreiben nicht aus dem Nichts. Geerbt habe ich ihn nicht nur von Musil, sondern noch viel deutlicher von einem anderen Österreicher. Also der Konjunktiv hat mit Sicherheit sein Hauptlager in Österreich aufgestellt, das ist klar, nämlich den Ernst Jandl. Aus der Fremde heißt ein Stück, also eigentlich eine Sprechoper, die der österreichische Schriftsteller 1980 in reinem Konjunktiv verfasst hat. In ihm, und ich habe das auch damals in Salzburg oder kurz danach gesehen, nein, das schon später gesehen, 80 war ich noch zu jung, aber später gesehen das hat mich sehr, sehr beeindruckt. In ihm spricht hauptsächlich ein alter Ego-Schriftsteller über seinen Alltag, der merkwürdig melancholisch entrückt ist. Darin wird ebenfalls das Hier und Jetzt aufgegeben, aber mehr in Kombination mit dem sprechenden Subjekt, das im Grunde über diese Enteignung trauert. Der Konjunktiv zerschneidet den Bühnenraum, beziehungsweise fügt er sozusagen eine fünfte Wand ein, eine externe Sprecherposition, eine Art Mehrzeitigkeit des performativen Sprechens. Er ist eine Spaltmaschine zwischen dem sprechenden Subjekt und dem Subjekt der Sätze, zwischen dem Hier und Jetzt, dem Eben noch und Jetzt gerade, dem Hier und Dort, dem Sprecher und dem Sprechenden. Er macht eine Zweizeitigkeit und gleichzeitig eine Interpersonalität auf, von der ich doch stark ausgehe, dass sie brauchbar sein könnte. So kann man Handlungsräume zeigen und gleichzeitig verschwinden lassen. Die Frage, wer noch handelt, erhält im Konjunktiv ein neues Licht. Er geht der ständigen Verschiebung der Handlung nach, die wir in der öffentlichen Rede erleben. In meinem letzten Stück Normalverdiener hat mich das interessiert, wie man seine eigene Gegenwart als Handlungsmöglichkeit ständig verpassen kann, und zwar nicht als Einzelner, sondern als ganzes Milieu, mehr noch als Schicht, als Mittelschicht, das heißt jener Schicht der Nichtkapitalisten, die ständig alles nur noch aus der Retrospektive betrachten kann, quasi postmortem Optimierungsvorgänge vornimmt. Dass sich das mit dem Thema der Ökonomie verbindet, mit der Frage nach der Klassenzugehörigkeit, kam nicht von ungefähr. Auch die Zukunft kann man im Voraus verpassen. In Worst Case, jenem Stück, das sich mit dem Katastrophismus der Katastrophengrammatik unserer Zeit beschäftigt, überdeckt das ständige Entwerfen der Szenarien, das Denken in Szenarien, die reale Situation derart, dass die Reaktion auf die Realität nur mehr in der ständigen Verrückung dieser Szenarien bestehen kann. Im Realen ist das Handeln blockiert. Eine Parodie jenes ständigen Korrekturvorgangs, der selbst nur just in time vorgenommen werden kann und unweigerlich in die absolute Katastrophe laufen muss, weil er eben nichts sieht, worauf er zusteuert, obwohl er nichts anderes tut, als sich in Blickrichtung Zukunft aufzuhalten. Zu halten. Das Bild der entworfenen Katastrophe wird sich in jedem Fall nicht unbedingt mit der real eintretenden decken. Dass dem konjunktivischen Schreiben stets etwas Performatives, Rhetorisches, Mündliches anhaftet, schafft einen anderen Bezug zur Zeitlichkeit. Roland Barth hat schon in seinem Rauschen der Sprache festgestellt, dass die gesprochene Sprache sich fest mit der Gegenwart verbinden lässt. Zitat: der treibende Mittelpunkt der sprachlichen Zeit ist immer das Präsens der Äußerung. Zitat: Und es nistet darin sozusagen. Im schriftlichen Text gäbe es eine einzige Vergangenheitsform, die diesen Präsensbezug transportieren könne, fügt er hinzu, der Ariost. Jene Zeit, die punktuell, momenthaft, quasi aktualisierend das Vergangene zu erfassen sucht. Mir ist nicht klar, ob es so eine literarische Zeitform auch für die Zukunft gibt oder ob das bloß in Variantenbildung ausfiele, vermutlich eher dominiert von dem Wörtchen oder als von der Wortreihe und. Die unbestimmte Zukunftsform hingegen ist im Gegensatz zur unbestimmten Vergangenheitsform unmöglich. In der Literaturwissenschaft ist diese durch Käthe Hamburgers episches Präteritum bekannt geworden, das den Verlust der grammatischen Funktion der Vergangenheitsform bezeichnen sollte. Interessanterweise wird gerade Science Fiction ja immer in Vergangenheitsform geschrieben. Also vielleicht, weil das Präsens zu bestimmend wäre, was zu sehr festliegt. Diese Verschiebung ist allerdings mit der Zukunftsform nicht möglich. Die grammatische Funktion des Futurs bleibt immer markiert, sie tritt hervor und kann nicht zurücktreten. Es ist stets eine Bewegung weg von dem erzählerischen Standpunkt, eine Prolepse, eine Vorausschau. Umgekehrt benötigt man die grammatische Form des Futurs für literarische Zukunftsentwürfe auch gar nicht. Es reicht die Genrebehauptung, die altbekannten Motivlagen des Zukünftigen, die seit allzu langem variiert werden. Technikbezogen, auf totalitäre politische Systeme fokussiert. Entschiedener kann keine Gegenwartsbeschreibung sein, als die im Science-Fiction-Licht überdeutliche Optik und gerade deswegen so weit weg von einem literarischen Präsens, wie es Rolf-Dieter Brinkmann mit seinem Jetzt, Jetzt, Jetzt ad infinitum praktiziert hat. Brinkmanns absolute Gegenwärtigkeit ging ja auch einher mit einem Misstrauen gegenüber der zeitlichen Bindung in jeglicher Art von Historizität. Geschichte ist Lüge. Das zeigt sich auch in jenen Gesten wie seiner Negation, also des jeglichen Anfangs zu Beginn von Westwärts 1 und 2. Vermutlich kennen Sie das alle, die Geschichtenerzähler machen weiter, die Autoindustrie macht weiter, die Arbeiter machen weiter, die Regierungen machen weiter, die Rock'n'Roll-Sänger machen weiter, die Preise machen weiter, das Papier macht weiter, die Tiere und Bäume machen weiter, Tag und Nacht machen weiter. Es geht auch weiter in seiner absoluten Gegenwartsemphase, in der jede Menge Abwendung von einem leergelaufenen Morgen einer Normierungsgesellschaft steckt, der Verlogenheit einer zeitlichen Einbindung in einen Wachstumsimperativ, der nur Abstumpfung, Zivilisationsmüll und Leere mit sich bringt. Brinkmann begegnet dem durch ein Abfalldiktat in seinen Schnitten, Rissen, Collageformen. Heute hat dieses Beharren auf dem Jetzt ein wenig an Kraft verloren, so sehr wird es ringsum von Infotainment und Unterhaltungselektronik praktiziert und hat schon längst Warenform der schäbigsten Qualität erlangt, die Pseudopopifizierung. Von der Gegenwartsemphase, wie sie Hubert Fichte oder eben Rolf-Dieter Brinkmann in den 70ern, aber auch noch Reinhard Götz in den frühen 90ern geäußert hat, sind wir jedenfalls weit entfernt. Ein flanierendes Buch wie Open City von Tiju Cole erscheint seltsam nostalgisch und ist auch tatsächlich durchdrungen von Erinnerungen. Aber vielleicht sollte man an dieser Stelle diesen Gegenwartsbegriff noch einmal sich anschauen. Auf seine ursprünglich krisenhafte Bedeutung haben mich kürzlich die Literaturwissenschaftler Karin Krauthausen und Stefan Kammer hingewiesen, erst einmal etymologisch dem Grimmschen Wörterbuch nach. Gegenwart bezeichnet darin ein feindliches Gegenüberstehen, der antagonistische Moment eines Kampfes, eines Konflikts und insofern heute der Krise. Es war in jedem Fall kein neutraler Punkt zwischen gestern und morgen, keine Durchlaufstelle, sondern ein auf eine Entscheidung hindrängender Moment. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, fällt im ständigen Präsens sozusagen nie, wird immer aufgeschoben. In der Kunst wird dieser krisenhafte Gegenwartsmoment interessanterweise meist konsumierbar gemacht durch das Vorauswissen oder Mehrwissen der Rezipienten, wie das Alexander Kluge für den konventionellen Spannungsbegriff in Utopiefilm mit dem Bild der Bombe unter dem Tisch veranschaulicht hat. Die Entscheidung ist strukturell schon bekannt, ähnlich einer simplen einzelnen Spielregel. Das prinzipielle Vorauswissen ist auch jene Kraft, die längst im Dienst der Risikokalkulation steht. Wir wissen, was äußerst wahrscheinlich passieren wird und was ausschlaggebend ist, wir verfügen über mehr Zukunftswissen als die agierenden Figuren, die am besagten Frühstückstisch sitzen, mehr Zukunftswissen als die Konkurrentinnen und Konkurrenten am Markt. Der ausschlaggebende Wissensvorsprung ähnelt immer mehr dem des von Michael Douglas dargestellten Brokers in Wall Street. Und doch unterscheidet er sich von einem Investmentwissensvorsprung, also im Film dann, schon alleine dadurch, dass wir empathisch mit den Figuren sind und einen Wunsch mit uns tragen, wie die Sache denn ausgehen möge, um der Figuren willen und nicht um eines Wertgewinns wegen. Aber vielleicht nivelliert sich dieser Unterschied in einer Gesellschaft, in der alles von der Bewertung und dem Wert abhängt und selbst etwas wie Empathie davon durchdrungen ist. Also Eva Illus würde hier uns grüßen. Die in dieser Spannung verbleibenden Zuschauer kleben jedenfalls allzu fest an diesem Moment. Wie wird sich der Held entscheiden? Welchen Weg schlägt er ein? Das ist ja digital von seiner Struktur, nicht qualitativ. Und was, wenn die Wege erst einmal absolut gleich aussehen, wie es sich einmal in einer ironischen Entscheidungsszene von Jim Jarmusch Down by Law oder auch ähnlich in Oh Brother, Where Art Thou von den Coen Brothers da gezeigt hat. Gleicht unser Blick manchmal dem Tennismatchblick von David Foster Wallace? Warum wird dieses Spiel von ihm als eines der, Zitat, Expansion des aleatorischen Flatterns, unkontrollierten, metastierenden Wucherns beschrieben? Oder als das Spiel, das die Spieler an der ETA alle lernen wollten, dieses unendliche System von Entscheidungen, Winkeln und Linien. Ist die unendliche Ausdehnung der Courts, der Felder in der Tennisakademie, dieses Unendlichkeitsmotiv eines, das den krisenhaften Moment konterkariert, oder gehören diese beiden Motive zusammen? Und was machen wir mit dem System von unterschiedlichen Spielregeln, das nicht einmal mehr suggeriert, dass irgendetwas mit einer einzelnen Entscheidung zu lösen wäre? Anders formuliert, können aus dieser Gegenwart noch Überraschungsmomente resultieren? Das Magnetfeld von Norm und Ausnahme hat sich so sehr umgepolt, dass das nur schwer zu behaupten ist. Dass der Ausnahmezustand heute mehr und mehr die Position des Normalzustands eingenommen hat, die Bombe sozusagen permanent unter dem Tisch tickt, wussten zumindest die Unternehmensberater zuerst. Ich erinnere mich an ein Buch, das mir über Dirk Becker, jenem Soziologen des postheroischen Managements, in die Hand gefallen ist. Das unerwartete Managen, wie Unternehmen aus Extremsituationen lernen, von Carl E. Weig und Kathleen Sutcliffe. In der gerade die überraschenden Extremsituationen als die zu erwartende Ausgangslage unternehmerischer Entscheidungen formuliert werden. Manager sollen sich nicht mehr im unternehmerischen Alltag ausruhen, sondern stets und high alert agieren. Diesen Zustand herzustellen gelingt natürlich nur über spezielle Aufmerksamkeitstechniken, die in Unternehmen eingeführt werden müssen und viel mit der permanenten Evaluation zu tun haben. Es ist eine Form der flexiblen, dynamischen Kontrolle gefordert, eine Forderung, die sich mehr und mehr auf alles überträgt und die wir in David Foster Wallace AA-Gruppen als Kontrolle der Krankheit wiederfinden. Die Strukturen eines Katastrophenkapitalismus weisen erstaunliche Analogien zu den Suchtstrukturen auf. Mehr noch, sie arbeiten eng zusammen, sodass man Sucht, wie ich schon ausführte, nicht als Folgeerscheinung jener haltlosen Kontrolle bezeichnen kann, eher schon als ihr innewohnender Impuls. Vielleicht könnte man sie auch als Zukunftssucht bezeichnen, wie das Josef Vogel in seinem Gespenst des Kapitals tut. Nicht nur ist die Ressource Zukunft immer schon vollkommen von der Gegenwart konsumiert, also bereits Vergangenheit, auch treibt das radikale Bedürfnis nach mehr Zukunft der Märkte diese in die weitesten Verästelungen hinein, vergrößert und verkleinert deren Horizont gleichzeitig auf der ständigen Suche nach weiteren Optionen, Futures, Wetten auf Wetten, die möglichst objektiviert werden müssen. Das Unvorhersagbare verschwindet mehr und mehr in den Ritzen, und es ist fraglich, wie man es da wieder herausbekommen kann. Jemand wird sich darum kümmern müssen. Die Poesie schlug der Lyriker und Essayist Joseph Brodsky in einer Art aristotelischen Abwandlung vor. Poetry is the art of the unpredictable. Die Vorhersagbarkeit, jene heiß begehrte ökonomische Kunst, ist nämlich auch ein Verlust, den wir freilich kaum noch als solchen wahrnehmen. Nur ästhetische Verfahren können uns in jenes Terrain der Unvorhersagbarkeit zurückbeamen, das uns einen kritischen Realismus ermöglicht, während Big Data daran arbeitet, Minority Report Wirklichkeit werden zu lassen. Und wir wissen aus dem Hollywood-Film, dass diese Form der Vorhersage nichts als ein Kontrollvorgang der Mächtigen über die Zukunft ist. Bald wissen wir zu viel über sie und haben keine Gegenwart mehr, alleine nur noch Aktualisierungsvorgänge. Literatur als Kunst des Unvorhersagbaren kann natürlich nicht für Stabilität sorgen. Sie macht das Nichtwissen sichtbar, das Nichtzeigen. Das Bewusstsein über das Nichtverstehen in einer Welt, in der sich die Maschinen, Geräte, Systeme, Algorithmen praktisch von selbst verstehen. Das mag modern klingen, etwas nach der Dialektik der Aufklärung, die wir längst als verstanden hinter uns wähnen, aber es ist ebenso, nur solange Fragen offen bleiben, können wir noch miteinander reden. Niemand hat das deutlicher gemacht als der Schriftsteller Peter Waterhouse in seinem 2006 erschienenen Opus Magnum Krieg und Welt, das sich neben des im Titel anklingenden Themenkomplexes vor allem der Frage der Übersetzung widmet. Waterhouse macht aus ihr einen grundlegenden poetologischen Ansatz. Übersetzung ist nicht nur ein Vorgang, der zwischen unterschiedlichen Sprachen stattfindet, sondern auch zwischen unterschiedlichen Zeiten. Schließlich, so Waterhouse, sehen wir uns gegenwärtig dank der unabsehbaren Folgen unserer technischen Innovationen vor Probleme gestellt, die eigentlich unlösbar sind. Wie soll ich beispielsweise angesichts des nuklearen Mülls eine Zeitspanne von 100.000 Jahren kommunikativ überbrücken? Wie kann ein Endlager als gefährlich bezeichnet bleiben, also die Kennzeichnung als ein gefährlicher Ort über 100.000 Jahre hindurch verständlich bleiben? Waterhouses Erzählerfigur befindet sich auf dem Terrain eines Indianerreservats in Nordamerika, auf dem ein Endlager gebaut werden soll, und sieht sich einer doppelten Unverständlichkeit gegenüber, einer aktuellen gegenüber den Einwohnern und einer zukünftigen gegenüber den Nachgeborenen. Keine Datenträger halten so lange, keine Sprache steht fest. Der Erzähler kommt angesichts der ersten aktuellen Kommunikationsproblematik, den schwierigen Übersetzungsvorgängen mit den Native Americans, zum Schluss, dass nur die mündliche Überlieferung bleibt, um zukünftige Generationen vor den Gefahren eines Endlagers zu warnen, weil sie einem ständigen Übersetzungsprozess unterworfen ist. Nur die mündliche Überlieferung leistet die ständige Aktualisierung. Nach und nach wird die Botschaft übersetzt, und auch wenn diese sich dabei durch die Übersetzung wandelt, ist sie doch der einzige dynamische und zukunftsoffene Prozess, der niemals in der falschen Zeit zurückbleibt. Denn für diese warnende Kommunikation ist nur die ständige Gegenwart richtig. Es ist die einzige Chance, in die ferne Zukunft zu gelangen. Dabei gelte es, die Überlieferung nicht nur einem einzelnen Menschen zu überlassen, sondern einem Chor. Die Gemeinschaft der Sprechenden trägt das Wissen weiter. Doch vielleicht, merkt Waterhouse in seiner typisch leisen, ironischen Art an, wandelt sich in diesem Prozess die Warnung auch in ein Lob. Diese Pointe zurücklassend, die nebenbei jegliche Risikokalkulation ad absurdum führt, entwickelt er sein ästhetisches Programm der Weltübersetzung und die Fragestellung, wie eine realistische Poetik, also eine, die es mit der Gesellschaft, der Welt und den Verhältnissen insgesamt aufnehmen möchte, funktionieren kann. Nicht das eigene Wort, sondern das zugeneigte und verständnisringende Wort, das Wort wohin, das hörende Wort. Ihm wohnt eine Zeitlichkeit inne, und es ist ein Kommunikationsakt, der stets sich auf andere bezieht. Gleichzeitig echtes oder wahres Verständnis, das unerreichbar postuliert und doch als zu erringend deklariert. Es sind Korrekturläufe, damit verbunden ganz anders als jene Evaluierungen eines Johann Holtrop und noch andere als jene, die man in der eingangs erwähnten Performance Tomorrow's Parties erleben kann. Es ist die Ausweitung der Spielregel auf die Sprache. Die 400 toten Tennisbälle von David Foster Wallace beginnen sich sozusagen ständig zu wandeln. Das Spiel wird zu einer Form der andauernden Auseinandersetzung um die Spielregeln, während man es gleichzeitig spielt, ein Spiel, in dem es niemals Sieger geben darf, sonst ist es insgesamt verloren. Peter Waterhouse ist natürlich Pazifist und ebenso natürlich ein Reisender. Seine ironische Korrektur des Sprechakts, die in ihm eine ständige Bewegung erzeugt, erfordert analoge Bewegungen. Und natürlich entspricht eine gewisse Form der Reiseliteratur am ehesten seinem Prinzip. Interessanterweise wohnt ja ohnehin der Zeitpfeil ins Morgen inne. Sie ist wie die Übersetzung stets auf eine Zukunft gerichtet. Ihre Zukunftsoffenheit, das Zukunftsversprechen, macht auch den Sog für die Lesenden von Reiseliteratur aus. Ob es sich um Bücher von Hubert Fichte, Annemarie Schwarzenbach, Nicolas Bouvier oder Tirdat Zolgadr handelt. Wir wollen ins Morgen kommen, aber unsere Neugier lebt davon, dass wir es eben noch nicht kennen. Die räumliche Struktur hilft uns, sowohl aus dem Hineinsaugen der Zukunft ins Jetzt, aber auch ihre monströse Besetzung zu entkommen. Zeitliche Verräumlichung ist insofern eine weitere Möglichkeit des Ausbruchs aus der Umklammerung unserer Zukunftssucht. Dass unsere reale Geografie aber insgesamt einer imaginären Zeitlichkeit unterworfen ist, also Historie sich in Territorium gewandelt zu haben scheint, macht zwar manche Formen des Tourismus interessant, es ist aber auch eine der größten Bedrohungen unserer Zeit. Das, was man den Rückfall in Geschichte bezeichnen könnte, eine Fiktion, die vielleicht auch nicht weiterhilft, weil es ja Gegenwart ist und man nie wirklich zurück kann. Geografie scheint jedenfalls nicht aus koexistierenden Ländern mehr zu bestehen, sondern mehr und mehr aus koexistierenden Zeiten, denen ein neues Great Game unterliegt, um die Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten, in Osteuropa und im nördlichen und zentralen Afrika, in das wir wechselnde Vergangenheiten delegieren. Aber auch umgekehrt gedacht. Wie schnell sagen wir heute, also zumindest aus Deutschland, von Deutschland ausgesprochen, Israel ist unsere Zukunft, Ungarn ist unsere Zukunft, Polen ist vielleicht ebenfalls unsere Zukunft, wer weiß, vielleicht ist der Kongo schon so lange unsere Zukunft, das sagt zumindest David von Reybruck. Die USA war die längste Zeit unsere Zukunft, das haben wir jetzt vielleicht abgeschafft, wir in Deutschland. Russland, da stocken wir und können augenblicklich nicht recht einordnen, inwieweit genau sie unsere Zukunft sein, die Zukunft sein könnte. Wir sind in jedem Fall von diesen Zukünften umstellt, die das Versagen der eigenen demokratischen Strukturen bezeichnen könnte und sich verbindet mit Erwartungsszenarien, die jegliche reale Szene übermalen können, wie das in Lailat al-Qadr, einer Erzählung der israelischen Autorin Liat El-Kayyam, geschieht. Das paranoide Mindset der Protagonistin wird darin zum Movens einer eigentlich sehr touristischen Reiseerzählung. Drohende Bombenszenarien und terroristische Gewaltexzesse schieben sich stets vor die Perspektive von Strand- und Touristenattraktion. Die Gewalt ist sozusagen immer schon da, bevor sie eintrifft. Und so könnte man weiter folgen, produziert sie diese erst. Die Fiktion schlägt sozusagen zurück. Sie ist längst nicht mehr das Vehikel von literarischer Weltaneignung, sondern ist ausgebüxt in die Architekturen der Macht. Ob es sich um englische Wohnungsbauplanung, Security by Design handelt, die Social Housing in Knastzonen verwandelt, bis deren Bevölkerung tatsächlich in Knästen landet, oder um das fiktive Umsatzplus der Konzerne, das laut der Soziologin Saskia Sassen reale Territorien kreiert, jenseits der politischen Gegebenheiten. Weit weg haben wir uns von dem Gedicht von Paul Celan entfernt, in dem von den Flüssen nördlich der Zukunft die Rede ist, in der man die Zeit noch durch ihre Territorialisierung entrücken, zerschneiden, utopisieren konnte. Utopisieren? Immerhin heißt es bei Celan, in den Flüssen nördlich der Zukunft werfe ich das Netz aus, das du zögernd beschwerst, mit von Steinen geschriebenen Schatten. Heute hat sich die Metapher verbuchstäblicht, sie kann nichts Utopisches mehr transportieren, mehr erschrecken. Was bleibt noch? Das Überholmanöver. Haben ja die Akzelerationisten frei nach Dada und Futurismus gerufen. Doch der Aufruf zur literarischen Beschleunigung fällt nach all der Moderne schwer angesichts des Befunds von rechenmaschinenhaften Hyperstillstand. Überholen durch Einfrieren, lautete der letzte Vorschlag eines Don DeLillo. 0 Grad Kelvin erscheint dieser Tage oder ist vielleicht schon erschienen, weiß ich jetzt, im Herbst soll es erscheinen, und wird erstaunlich einleuchtend sein, so viel weiß ich jetzt schon. Auch habe ich bereits erfahren, dass es in diesem Buch aber leider der andere, der Vater ist, der sich das Überholmanöver leisten darf, nicht die Erzählerfigur. DeLillo hat begriffen, dass das Überholen ein Privileg einer gewissen Schicht, einer stets anderen Generation, nämlich der Gewinner ist. Es steht uns einfach nicht mehr zur Verfügung. Überholmanöver, das sind noch zwei Seiten. Überholmanöver waren in der Literaturgeschichte allerdings erst einmal ganz klassisch Adressierungen. Ob es sich wie bei Arno Schmitz, Gelehrtenrepublik, um eine zukünftige Leserschaft oder bei den letzten Tagen der Menschheit von Karl Kraus um ein Marstheater handelt, das schon mal angekommen in der fernen Zukunft auf unsere nahe Gegenwart blickt. Es ist ein wenig die Praxis des umgedrehten Fernrohrs oder aber auch die von Hase und Igel. Die Frage wird immer erst einmal sein, wo steht der Hase und wo steht der Igel? Die Karl Krausche Apokalypse von 1908 hatte zumindest ein genaues Zukunftsenddatum oder Restdatum, nämlich den 1.4.1909. Welches Datum würden wir heute setzen? Dies macht deutlich, dass es eigentlich um ganz andere Fragen geht. Mehr darum, was das für eine Relation von Hase und Igel ist und findet überhaupt irgendeine Bewegung statt. Vielleicht geht es nicht so sehr um das Überholen, mehr um Rahmenbildung, das heißt um ins Verhältnis setzen von unterschiedlichen Zeitschichten, was auch mit der erwähnten Verräumlichung, Inszenierung zu tun hat. Gerade, ich komme jetzt dann auch gleich zum Schluss, gerade die Theaterliteratur hat jede Menge Rahmentechniken entworfen, mit denen solche Relationen gebaut werden können. Peter Weiß Marasat von 1962 spielt dieses Spiel genauso durch wie manch postdramatische Arbeiten, so die des Kroaten Dino Peschut, Der vorletzte Panda oder die Statik von 2015 oder Roland Schimmelpfennigs Schwarze Wasser von 2014. Ob mit der Reibung von Narration und Performance, ob über inszenatorische Ebenen erzählt, entscheidend ist, dass diese zeitlichen Rahmungen die unterschiedlichen historischen Situationen aufeinander beziehen und dabei dynamisch bleiben. Es ist, wie man schon bei Peter Weiß sehen konnte, niemals ganz klar, in welchem Rahmen man eigentlich steht. Mehr im Irrenhaus danach oder in der Französischen Revolution währenddessen. Und insofern fallen die Inszenierungen auch sehr unterschiedlich aus. Das kann ich nur empfehlen, wenn man Peter Brook auf der einen Seite, der sehr stark im Irrenhaus ist, und dann da gibt es im Netz auch die deutsche, also die am meisten gefeierte deutsche Inszenierung kann man sich die anschauen, wo man sehr stark in der Französischen Revolution steckt, sozusagen. Fand ich interessant. Es sind Gewichtungen, die entscheidend für die Interpretation sind. Auch Anno Schmidts Gelehrtenrepublik hat durch seine übersetzende Zweigleisigkeit einen Entwurf der Historizität geliefert, die zwischen den verschiedenen Zeiten Teilchen wandern lässt und klar macht, dass nicht nur das Science-Fiction-Genre dünnwandiger und poröser ist als eigentlich angenommen, sondern auch der eigene historische Rahmen, innerhalb dessen wir uns angeblich bewegen. Es geht darum, unsere eigenen verdrängten Zwei- oder gar Mehrzeitigkeiten zu entdecken. Logisch, dass literarische Texte ein maßgeblicher Ort für diese Recherche sein können, alleine schon, weil sie schnell und langsam gleichzeitig sein können, weil sie zeitliche Konstellationen bieten, Zeitarchitekturen sind und die allgemeine gesellschaftlichen Zeitorganisationen zur Kenntlichkeit entstellen können. Den Taktungen Widerstand zu leisten, ohne sie einfach zu negieren, könnte eine Devise sein, um das Tier, das laut Hannah Arendt anfangen darf, das zum Anfangen begabte, befugte, losgeschickte Tier wieder zum Vorschein kommen zu lassen. So, geschafft.